es fehlt einem die Gelassenheit. Wenn man zu zweit geht oder wenn man in der Gruppe geht, ist man immer abgelenkt. Und wenn man alleine geht, dann tut man eigentlich wirklich das, was einem gut tut.
Mhm. Wenn man zu zweit geht, ist man ja natürlich auch immer in seinem Kopf, dass man sich am anderen Rhythmus anpasst.
Man passt sich einen anderen Rhythmus an und man hat eigentlich weniger Kontakt zu allen anderen. Man kommt zu zweit an und man ist, glaube ich, nicht so offen. Man ist einfach nicht so offen, man wird auch nicht so offen angesprochen, als wenn man alleine geht. Wenn man alleine geht, ist das überhaupt kein Problem.
Hallo und herzlich willkommen bei One Words, dem Podcast übers Alleinreisen. Mein Name ist Anja und ich bin hier die Reiseleitung. In der heutigen 4. Folge habe ich meine Mama Grete eingeladen, mir von ihren großen Reisen zu erzählen. Hier kann man schon ein bisschen einen Eindruck davon gewinnen, woher meine Leidenschaft für Solo-Travel gekommen ist, denn meine Mama ist bereits mit 18 Jahren für 3 Jahre nach Südafrika ausgewandert. Danach hat sie ihr Leben lang in der Reisebranche gearbeitet und auch ihr eigenes Reisebüro geführt. Erst in der Pension dann hat sie das Alleinreisen für sich wirklich entdeckt, und zwar beim Weitwandern auf dem Jakobsweg. Wir sprechen über ihre Wege und Begegnungen dort und den Vorteil vom Loslassen. Während wir uns im warmen Wohnzimmer unterhalten haben, ging draußen ein orkanartiger Sturm und ab und zu hat diesen auch das Mikro aufgenommen, also nicht wundern, wenn ihr es ein bisschen pfeifen hört. Ganz viel Spaß bei dieser doch etwas anderen Familienfolge.
Ich weiß ja sehr viel schon von deinen Reisen, aber ich glaube, auch heute wirst du mich wieder überraschen. Wie glaubst du, hat deine Reiselust angefangen oder noch besser? Ich fange eigentlich immer mit der Frage an, was ist Reisen für dich?
Reisen bedeutet für mich schon ein Großteil Freiheit, so ins Unbekannte hinaus. Was ja früher vielleicht noch stärker zutage gekommen ist, weil man einfach nicht so die Möglichkeiten gehabt hat. Ich bin mit sehr jungen Jahren nach Südafrika ausgewandert für 3 Jahre. Und da war das wirklich so, als ob man hat mich zu Hause verabschiedet, als ob ich auf den Mond fliegen würde und nie mehr zurückkommen. Es waren natürlich die Verbindungen nicht da. Das war eine ganz, ganz andere Zeit. Ich hatte natürlich den Vorteil, dass ich zu meinem Bruder gereist bin. Und da habe ich mich eigentlich gar nicht viel informiert über das Land, weil ich einfach gemeint habe, naja, ich fahre eh zu meinem Bruder, der wird schon wissen. Und so war es dann auch. Ich wollte für 1 Jahr nach Südafrika, eigentlich um damals Englisch zu lernen. Und schlussendlich sind es 3 Jahre geworden.
Wann war das? Also in welchem
das
Jahr?
Das war im Jahre 1967 bis 70. Das war noch die Zeit der Apartheid, also ein völliges anderes Regierungssystem, für mich fremd. Und naja, das hat dann schon einem die Augen geöffnet. Weil man muss sich ja dann doch damit auseinandersetzen, mit Land und Leute, das war sowieso verständlich, aber natürlich mit den Gegebenheiten dort vor Ort und Stelle. Aber es war für mich eine tolle, tolle Erfahrung.
Und noch einmal vielleicht einen Schritt zurück, weil uns das auch immer sehr interessiert, wie es dazu überhaupt gekommen ist. Also du hast auch kurz gesagt, dein Bruder war schon dort. Warum ist der nach Südafrika ausgewandert?
Ja, er wollte immer irgendwo ins Ausland und er ist eigentlich auch durch einen Bekannten nach Südafrika gekommen. Ich wollte ja ursprünglich nach England gehen, eben um die Sprache zu lernen und war also beruflich tätig in der Hotellerie. Und mein Bruder hat natürlich, der ist ungefähr im April 67 nach Südafrika gereist und dort ging alles übers Einwanderungsamt. Und mein Bruder hat ziemlich lange gebraucht für den Erhalt der Papiere, die Impfungen etc., das hat irrsinnig lang gedauert. Und er hat für meine Daten bei seiner Anreise einfach abgegeben und hat mir einen Brief geschrieben und hat gemeint, na, du kannst auch hier Englisch lernen, komm hierher. Und ich habe damals gemeint, naja, ich hatte nicht also vor, nach Südafrika zu gehen, aber ich habe dann den ganzen Papierkram meinem Vater übergeben und habe gemeint, naja, er soll versuchen, das Visum zu bekommen und also die ganzen Bestimmungen zu erfüllen, die ich eben zur Einreise brauche, weil ich der Meinung war, das dauert ja ewig. Aber für mich war das sehr schnell möglich. Die wollten irgendwie, dass ich dort einen Job übernehme, weil ich eben aus der Hotellerie kam und die brauchten jemand dort für die Einwanderungsstelle und habe eigentlich ziemlich schnell das Visum bekommen. Und naja, und dann bin ich einfach losgezogen.
Und wie alt warst du da?
Ich war 18.
Wahnsinn. Und dein Vater hat damals einfach gesagt, ja, okay, geh, oder?
Ja, okay. Ja, das war sowieso in der Familie, hat sich viel geändert und naja, mit 18 ist man eigentlich schon so, dass man hinaus in die Welt will. Ne? Naja, und das war mein Südafrika. Und dann ist aus einem Jahr sind es 3 Jahre geworden. Ich habe sehr, sehr viele unten kennengelernt. Bin in Südafrika eigentlich sehr viel mit deutschen Jugendgruppen gereist. Immer gezeltet, war in Rhodesien, also im heutigen Simbabwe. Habe natürlich Südafrika kennengelernt. Das ist ja ein wunderschönes Land. Also das ist schon berechtigt, eine Welt in einem Land. Man hat alles dort. Man kann Skilaufen, man kann schwimmen, man hat Berge, man hat die tollsten Strände und man hat natürlich das Wildlife und die Flora. Und natürlich viele Freunde. Logischerweise, als junger Mensch hat man immer schnell viel Freunde.
Also war es sehr leicht. Ich meine, dein Bruder war ja da, auch Anschluss zu finden.
Ja. Und ich habe aber nicht bei meinem Bruder gewohnt. Ich habe anfangs wohl in einem Boardinghaus gewohnt, wo also unterschiedlichste Leute, unterschiedlichste Nationen gewohnt haben. Und bin aber von dort weg, weil eben der Sprache wegen, weil dort haben die Leute alles durcheinander gesprochen. Englisch, Afrikaans, Deutsch, Portugiesisch. Und man ist da eigentlich nicht auf keinen Nenner gekommen. Man konnte eine Sprache eigentlich nicht richtig lernen. Und da habe ich beschlossen, ich ziehe zu einer Familie, bin zuerst zu einer Afrikaans-Familie, habe dort Afrikaans gelernt, weil dort wurde nur Afrikaans gesprochen. Afrikaans ist so eine Mischung zwischen Holländisch und Plattdeutsch und von der Phonetik also sehr leicht dem Deutschen sehr ähnlich. Und bin aber dann, nachdem ich dann der Sprache sicher war, zu einer englischen Familie.
Und warum bist du dann wieder zurück nach Österreich?
Ja, zurück bin ich schon nach Österreich, weil ja doch immer im Hinterkopf war, dass mein Vater doch irgendwie alleine ist. Er war zwar dort wieder verheiratet, meine Mutter ist ja verstorben, aber das war halt natürlich schon immer der Gedanke, die Familie ist in Österreich. Und ich bin halt dann mit dem Schiff zurück. Und das muss ich sagen, das bin ich meinem Bruder sehr dankbar, weil ich wollte damals auch wieder, ich bin mit dem Flugzeug hin und wollte wieder mit dem Flugzeug zurück. Und mein Bruder hat gesagt, nein, tu es mit dem Schiff, weil die Gelegenheit hast du wahrscheinlich im Leben nie mehr oder nicht so leicht, weil die Schiffsreise von Durban über Kapstadt der Westküste entlang nach Venedig hat 5 Wochen gedauert. Es war noch der Lloyd Triestino, ein Linienschiff, das rund um die Welt gegangen ist. Und damit hat er recht gehabt, weil man hat späterhin, entweder hat man die Zeit nicht, man steht im Beruf, man hat das einfach nicht. Und ich habe halt, naja, zu Hause, Job hatte ich keinen, noch keinen. Und bin somit mit dem Schiff der Westküste entlang. Ich wollte eigentlich die Ostküste durch den Suezkanal, aber damals war das nicht möglich, weil da gab es Krieg zwischen Israel und Ägypten und der Suezkanal war gesperrt. Habe das natürlich Jahre später mit meinem Mann nachgeholt. Also ich habe Afrika umrundet.
Und war da dann die Reiselust geweckt oder wie ist es dann weitergegangen?
Reiselust hatte ich schon immer, nur also in meiner Lehrzeit hatte ich natürlich nicht so die Möglichkeit zu reisen, aber es war schon immer der Drang, etwas kennenzulernen von der Welt. Ich habe sehr viel Reiseberichte gelesen und so, und da war die Sehnsucht schon immer sehr groß. Aber natürlich war es in unserer Zeit so, dass wir nicht ins Flugzeug steigen konnten und also uns ein Ticket kaufen, sondern wir mussten uns das erarbeiten. Ne? Also ich kann mich noch erinnern, wie ich nach Hause gefahren bin, musste ich zuerst einmal das Geld verdienen, damit ich das Geld fürs Ticket habe. Ne? Ich habe immer gearbeitet für meine Reisen. Als ich zurückkam von Südafrika, habe ich zuerst einmal in Deutschland gearbeitet. Da habe ich wieder in einem Hotel gearbeitet und habe aber dort gewechselt in ein Reisebüro. Und die hatten ein Busunternehmen und die waren europaweit mit Busgruppen unterwegs. Und die habe ich begleitet und da habe ich sehr, sehr viel gesehen und sehr, sehr viel von Europa kennengelernt. Dann bin ich zurück nach Graz. Nach 2 Jahren ungefähr zurück nach Graz und habe dort in einem Reisebüro gearbeitet. Und da war es halt natürlich so, dass man halt sehr viel die Küste, Italien und Jugoslawien, ehemalige Jugoslawien bedient haben. Da hat das Reisen eigentlich erst richtig angefangen.
Ist das so bezeichnend, dass wenn man in einem Reisebüro arbeitet, man gleichzeitig viel reist, weil das ist ja jetzt nicht unbedingt in jedem Job so, dass man das, was man macht als Arbeit, dann auch wirklich für privat macht, oder ist das Bedingung gewesen?
Es ist schon auch Bedingung gewesen, also wir haben die Einladungen bekommen von den Reiseveranstaltern, weil die ja wollten, dass wir eben ihre Produkte verkaufen, kennenlernen und verkaufen, und ich habe einmal gemerkt, da war der Primararzt vom Barmherzigen Spital in Graz ist zu mir gekommen und hat gemeint, er hat erfahren, von ganz Graz war ich die Einzige, die in Sardinien war. Sag ich, ja, und? Er sagt, ja, er will nur mit jemandem sprechen, der dort war, und dann bucht er. Und dann habe ich eigentlich schon gemerkt, wie wichtig das ist, dass man wirklich die guten Informationen weitergibt, weil das war früher ja weniger möglich. Man musste wirklich dem Reisebüro oder dem Reiseverkäufer vertrauen, was er sagt. War nicht immer richtig, weil das habe ich auch erfahren. Aber die Informationen, so wie wir es jetzt haben, dass man einfach ins Internet geht und sich alle Informationen holt, das hatten wir ja nicht. Also wir sind eben dadurch eingeladen worden von den Veranstaltern, um eben die Hotels zu besichtigen und die Gegend zu besichtigen und Land und Leute kennenzulernen. War sehr, sehr interessant.
In meinem Podcast geht es ja viel ums Alleinreisen. Hat da außer jetzt die Anreise nach Südafrika, hat es da Reisen gegeben, wo du wirklich allein unterwegs warst?
Also wenn ich mich zurückerinnere, alleine war ich eigentlich nicht. Ich war immer mit Leuten unterwegs und ich bin natürlich alleine zurückgereist von Südafrika nach, oder auch hingereist alleine, aber das war's schon. Aber ich habe das nie so empfunden, weil man hat immer sofort viel Freunde, man hat gleichaltriges Publikum und es war halt, ich habe da überhaupt nicht nachgedacht, allein zu reisen. Es war einfach, es waren immer Leute da, die dieselben Interessen hatten und dann war das schon in Ordnung. Aber zum Alleinereisen bin ich eigentlich erst in meiner Pension gekommen. Weil ich hab natürlich dann später auch in der Pension wieder Reisegruppen betreut, bin wieder in Europa sehr viel herumgefahren, was sehr schön ist. Ich muss sagen, ich tue es immer noch gerne. Aber das ist halt natürlich ein anderes Reisen, weil man ist ja verantwortlich für die Gruppe. Das sieht zwar sehr schön aus, dass man sagt, oh, man fährt nach auf die Insel Elba oder man fährt nach Dresden oder man fährt nach Usbekistan. Aber man ist natürlich auch verantwortlich, dass man die Leute gut hinbringt und auch wieder möglichst gesund zurückbringt. Das war es schon. Und das sind natürlich schon... Mal, da gibt es schon einmal Fälle, wo man mit Leuten ins Krankenhaus muss und so. Und das ist also nicht unbedingt einfach. Es schaut einfach schöner aus, als es im Endeffekt ist vom Reisen. Ich habe es aber trotzdem sehr, sehr gerne gemacht. Und zum Alleinreisen, muss ich sagen, bin ich erst gekommen, auch in meiner Pension. Ich habe, also im Büro in Steins war es so, dass ich immer wieder Leute, damals hat das angefangen, dass sehr, sehr viele Leute nach Spanien geflogen sind und sich dort auf den Jakobsweg begeben hat. Und ich bin da immer geistig mitgereist. Die sind dann zurückgekommen und haben mir erzählt, die haben natürlich die Flugtickets bei mir gekauft, sind zurückgekommen und haben natürlich erzählt, was sie so alles erlebt hat. Und ich habe immer gedacht, das muss ich machen, das muss ich machen. Und in meiner Pension schlussendlich hatte ich die Möglichkeit, dass ich eines Tages losgezogen bin. Und zwar alleine, völlig auf mich gestellt. Und das war eigentlich ein komisches Gefühl, weil ich habe das so plötzlich entschieden und gesagt, ja, gut, jetzt kann ich fahren, ich habe Zeit, ich fahre. Und das war, ich glaube, 2012 war das die erste Etappe. Ich bin von Le Puy-en-Velay weg, das ist so in der Nähe von Lyon, also zwischen Lyon und Toulouse, habe ich ins Flugzeug ein Ticket gebucht und wie ich im Flugzeug gesessen bin, habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, welcher Teufel hat mich jetzt geritten, dass ich da alleine, ich hasse nämlich in der Nacht anzukommen irgendwo. Das ist also nicht meines. Ich bin gerne unterwegs, aber möglichst Ankunft am jeweiligen Ort, Zielort, sollte bei Tageslicht sein. Naja, das war aber nicht möglich. Ich habe das Flugticket nach Lyon gebucht. Dann habe ich halt natürlich mit meinem holprigen Französisch bin ich vom Flughafen zum Bahnhof und da habe ich da, naja, mich ein bisschen erkundigt und da ist schon einmal ein junger Student, ein asiatischer Student gekommen und hat gefragt, ob er mir helfen kann. Sag ich, ja bitte, ich muss zum Bahnhof und der ist gleich mit mir und hat mich direkt zum Bahnsteig gebracht. Da habe ich gedacht, oh, das ist aber toll, ne? Ich bin dann in die Herberge, habe dort geschlafen, bin dann am nächsten Tag, habe ich meine Reise angetreten. Völlig ahnungslos, ich bin halt da den Weg entlang gegangen, habe dann schon gemerkt, dass doch einige Leute den Weg gehen. Man hat immer wieder Leute getroffen, die sehr freundlich sind. Man trifft auf dem Weg alle Nationen. Also ich habe von Australien über Japan, über Korea, über Chile, Norweger, ich habe Jung und Alt getroffen, also auf dem Weg ist wirklich alles.
Also das ist ja der Jakobsweg, das sind ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Kilometer du in der ersten Etappe vorhattest oder dir gedacht hast, die Strecke gehe, aber das sind ja einige hundert Kilometer und da kann man jetzt nicht einfach sagen, oh, ich sitze mir jetzt in Zug und es ist Flugzeug und dann geht es los, sondern da braucht man ja ein bisschen Vorbereitung. Da braucht man Ausrüstung, da braucht man Informationen, wie geht der Weg, wo kann ich übernachten. Also jetzt hat es gerade so ein bisschen geklungen, als wärst du an einem Tag aufgewacht und hättest dir gedacht, ja, Jakobsweg, da will ich hin.
Nein, es ist schon so, es gibt natürlich eine gute Information. Ich hatte das von Outdoor, da ist der Jakobsweg sehr gut beschrieben, mit den Herbergen auch, die man dann, es gibt da sehr gute Literatur drüber. Das hatte ich mit, das Buch. Also ich hatte schon die Möglichkeit, dass ich gewusst habe, ich habe im nächsten Ort die und die Herbergen, das oder wie weit das entfernt ist, das ist es schon. Ich habe natürlich auch meinen Rucksack gepackt, viel zu viel natürlich. Der hatte 18 Kilo und 18 Kilo zu schleppen, also jeden Tag, ist nicht so ohne. Aber ich bin schon mit dem Gedanken, ich wusste zuerst eigentlich nicht, ob ich das wirklich schaffe, ob ich das gehmäßig schaffe, das wusste ich hier nicht. Und da habe ich natürlich auch einen Bikini eingepackt und habe gedacht, naja, wenn ich es nicht schaffe, fahre ich halt von einem Ort zum anderen mit dem Bus und schaue mir halt Südfrankreich an. Ne? Zudem ist es dann Gott sei Dank nicht gekommen, weil ich habe das geschafft.
Okay.
Ich bin die erste Etappe bis Raum Toulouse gegangen. Das waren so ungefähr 450 Kilometer in etwa. Die Strecke in Frankreich beträgt aber auch 670, 700 Kilometer. Und bin natürlich dann zurückgeflogen und habe aber ein Jahr später die zweite Etappe gemacht.
Aber vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei der ersten Etappe. Also du hast ja schon am Anfang gesagt, da ist dir schon beim Hinfahren quasi Gutes passiert. Aber gibt es da mehr Erlebnisse? Und warum geht man den Jakobsweg überhaupt? Also warum so weit wandern, zu Fuß? Ist es körperlich gegangen? Wie war da dein Eindruck?
Also für mich war es schon so, dass es also keinen religiösen Hintergrund hat. Sehr viele Leute haben zu mir gesagt, naja, warum rennst du nach Santiago den weiten Weg, wenn du hier auf die Choralm gehst zum Speich und den machst du 3-4 Mal auf und ab, hast du die Kilometer auch? Dann sage ich, ja, das ist aber etwas anderes, wenn ich nämlich am Berggipfel bin und ich mich umdrehe und wieder zurückgehe, dann habe ich im Kopf, was muss ich noch tun? Die Maschine, die Waschmaschine und diese Arbeit und jene Arbeit. Also man wird im Kopf nicht frei. Beim Weitwandern, egal wo man hingeht, das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt unbedingt nach Santiago muss. Santiago hat natürlich den Vorteil, dass man auf der Strecke genügend Herbergen hat, dass man eigentlich relativ preiswert eine Unterkunft hat und dass der Weg sehr gut markiert ist. Aber im Grunde genommen ist es egal, wenn ich mir ein Ziel setze, ich gehe von bis und ich gehe wirklich einmal länger als eine Woche, weil die ersten 2 Tage, 3 Tage sind, da ist man damit beschäftigt, wo tut's weh, wo drückt der Schuh, was habe ich mit, was habe ich nicht mit. Und am dritten Tag ist das wie, man wirft das hinten weg und der Kopf ist frei. Und das ist, glaube ich, schon einmal das Ziel eines Weitwanderers, diese Freiheit. Dass ich weiß, ich habe auf dem Weg entdeckt, erstens einmal mit wie wenig Materiellen man glücklich ist, man braucht nicht viel. Und man ist einfach glücklich. Man dann diese Gelassenheit, ich habe keinen Druck, dass ich irgendetwas unbedingt tun muss. Ich hatte zum Beispiel ein tolles Erleben. Ich hab so viele unterschiedliche Leute getroffen. Ich weiß nicht, ich bin eine Woche marschiert, dann habe ich einmal 3 Damen, das erste Mal Deutsch gehört. Vor mir sind 3 Damen gegangen. Das waren 3 Freundinnen, 2 Deutsche, 1 Schweizerin. Und wir haben uns dann wieder getroffen und die haben gesagt, na, du musst bei uns bleiben und wir brauchen jemanden. Am Abend haben wir immer Karten gespielt, wir brauchen eine 4. zum Kartenspielen. Aber die 3 Damen, die waren halt immer so unterwegs, so, naja, sehr lange schlafen, spät weggehen. Und dann natürlich vielleicht ein bisschen in den Stress zu kommen, damit man wieder eine Herberge erwischt. Ne? Und Da habe ich gesagt, ja gut, ich gehe sehr gerne mit ihnen, aber das ist nicht meine Art zu gehen. Na, ja, wie gehst du? Sag ich, ja, ich gehe in der Früh weg, relativ in der Früh. Da ist es erstens einmal kühl. Man muss schon sagen, im September ist in Frankreich noch immer sehr, sehr warm. Also haben sie gesagt, ja, sie schließen sich mir an. Okay, wir sind sehr in der Früh weggegangen, haben eine Kleinigkeit gekauft, was zum Essen ist, für Mittag. Zum Mittag haben wir uns ein Picknick gemacht und eine halbe Stunde unter einem Baum gelegt und geschlafen. Und dann sind wir gemütlich weiter und waren halt dann um 16, 17 Uhr in der nächsten Herberge. Und das war ein absolut toller Rhythmus. Das hat den Damen natürlich auch gefallen. Schön ist es auch, wenn man dann in eine Ortschaft kommt, dann sieht man meistens in irgendein Bistro oder einer Raststätte oder ein Gasthaus, sieht man natürlich die Wanderer oder die Pilger sozusagen, überall der Rucksack dabei. Und man geht automatisch dahin, man ist automatisch willkommen, ob man die Leute kennt oder nicht. Alle sprechen mit einem. Also man kann auf den Jakobsweg alleine sein, wenn man will. Das akzeptiert dann jeder, wenn du sagst, ich will jetzt die Strecke allein gehen. Oder man hat auch aber immer wieder die Möglichkeit, sehr viele Leute kennenzulernen.
Ja, man ist ja auch am selben Weg quasi unterwegs.
Man ist am selben Weg und man kriegt dann wirklich das Gefühl, es ist ein beschützter Weg. Es ist insofern auch, weil die Leute so offen sind und auch ein Auge auf dich haben. Man weiß eigentlich, wer vor dir geht oder wer noch hinter dir ist. Oder man weiß immer ein bisschen voneinander und das gibt einem ein gutes Gefühl, muss ich sagen.
Aber ist der Jakobsweg nicht auch schon sehr überlaufen? Also es ist ja gerade
er ist sehr, sehr überlaufen. Und die zweite Etappe, die dann von Lectoure, das ist also in der Nähe von Toulouse, weggegangen bin. Ich habe halt dann wieder das Jahr später dort angeschlossen, wo ich aufgehört habe, bin ich Richtung Grenze gegangen und da war es war wirklich sehr, sehr warm. Und ich dachte mir dann, naja, also der Camino Francese, dieser Hauptweg sozusagen, der da über die Pyrenäen führt und dann nach Roncesvalles und nach Pamplona und Burgos und León führt. Also diese Hauptstrecke ist wirklich, wirklich überlaufen. Und natürlich, man geht durch die Meseta, das ist ein Gebiet, wo du zwei Tage gehst und nichts hast, keinen Baum, sondern nur eine Öde und heiß, habe ich gedacht, nein, das mache ich nicht. Ich bin bis zur Grenze gewandert, bin dort in den Zug gestiegen und habe mir den Camino del Norte vorgenommen.
Das war jetzt quasi die erste Etappe, also 2012 war bis zur Grenze.
Bis Lectoure. Lectoure, das ist okay. So zwischen, ja, in der Nähe von Toulouse. Aha. Und dann bin ich von Lectoure an die Grenze und
bei der zweiten
Etappe. Und dann habe ich mich in Zug gesetzt und bin von Saint-Jean-Pied-de-Port nach Hendaye-Iruna. Das ist eine Grenzstadt. Hendaye ist in Frankreich, Iruna ist in Spanien. Das heißt im Baskenland, aber direkt am Meer. Das heißt, der Camino del Norte geht dem Meer entlang. Und da bin ich dann wirklich am Meer, erstens schon einmal mit dem Hintergedanken, naja, da habe ich vom Meer eine Brise, habe auf der einen Seite die Berge und habe auf der anderen Seite natürlich das Meer und es ist nicht so kalt und es ist nicht so heiß. Und das ist natürlich nicht so überlaufen wie der Camino Francese. Mhm. Und da bin ich bis Bilbao und von Bilbao zurückgeflogen. Das war die zweite Etappe.
Und wie lange warst du da unterwegs?
Auch immer so 3-4 Wochen.
Okay, und das war aber dann schon ein fixer Zeitraum abgesteckt? Du hast den Hinflug und den Rückflug offen?
Nein, den Rückflug habe ich offen gehabt und dann habe ich dich angerufen und habe gesagt, bitte buch mir den Flug.
Und hol mich ab.
Da bin ich nämlich am Strand gelegen und habe gedacht, naja, jetzt ist eigentlich genug. Ich würde jetzt gerne nach Hause und bin dann natürlich von Bilbao zurückgeflogen.
Und körperlich? Also du hast ja auch gesagt, schon in der Pension, also da ist man jetzt ja nicht mehr ganz...
Ich habe ja eigentlich auch Probleme gehabt mit meinen Knien und mit meinem Körper und mit dem Rücken, was man halt alles so hat. Das baut sich so auf, bis man in die Pension kommt, hat man allerhand Wehwehchen. Und mein Arzt, ich habe zu meinem Arzt gesagt, da habe ich wirklich Kniebeschwerden gehabt und bin zu meinem Orthopäden. Und dann habe ich ihm gesagt, eigentlich will ich den Jakobsweg gehen. Dann hat er gesagt, das lassen Sie lieber und danken Sie der Mutter Maria, indem Sie sich hinsetzen und ein Gebet sprechen. Schön. Bin aber dann zurückgekommen und habe den Arzt wieder aufgesucht. Ich war topfit. Also meine Schmerzen waren weg. Das glaubt man nicht. Also dieses ständige, ich hatte ja keinen Stress. Bei mir ist der ganze Stress abgefallen und da ist man so frei. Das Gehen in der Natur, das hat was für sich, egal. Man sieht jedes Blümchen, man hört jeden Wind, man sieht so viel mehr. Naja, das war die zweite Tour.
Mhm. Und dann?
Und dann bin ich ein Jahr drauf, hatte eine sehr nette Wanderkollegin und die hat immer gesagt, die hatte den Jakobsweg schon einmal gemacht. Also die war eine Top-Wanderin. Und die hat gesagt, ja, sie geht mit mir. Und wir haben beschlossen, ja, wir gehen zusammen und sind von Bilbao den Nordweg über Ribadiseo, dann den Camino Primitivo, der ist dann also von Ribadiseo Richtung Orvieto nach über die Berge nach Santiago gewesen. Und das war auch wieder mal eine gute Erfahrung für mich. Also ich habe meine Wanderkollegin, die Irmi, die war top im Wandern und eine sehr nette Wanderin, aber ich habe gemerkt, sie konnte nie loslassen. Und das heißt, sie hat angefangen, sie hat mir am Abend schon gefragt, wann stellen wir die Uhr, damit wir wann gehen wir am nächsten Tag weg? Und war eigentlich immer eingeteilt. Die konnte nicht loslassen. Also es fehlt einem die Gelassenheit. Wenn man zu zweit geht oder wenn man in der Gruppe geht, ist man immer abgelenkt. Und wenn man alleine geht, dann tut man eigentlich wirklich das, was einem gut tut.
Mhm. Wenn man zu zweit geht, ist man ja natürlich auch immer in seinem Kopf, dass man sich am anderen Rhythmus anpasst.
Man passt sich einen anderen Rhythmus an und man hat eigentlich weniger Kontakt zu allen anderen. Man kommt zu zweit an und man ist, glaube ich, nicht so offen. Man ist einfach nicht so offen, man wird auch nicht so offen angesprochen, als wenn man alleine geht. Wenn man alleine geht, ist das überhaupt kein Problem. Ich habe das einmal in meinem Büro, als ich mein Büro hatte, hatte ich eine Kundin, eine junge Frau, die immer mit ihrem Lebenspartner Städtereisen und Reisen gemacht hat. Und auf einmal ist sie gekommen und hat alleine nach Amsterdam gebucht. Und ich fragte sie, wieso kommt das so? Da sagt sie, ja, der Partner hat nicht Zeit und sie kann eigentlich auch nur diese Zeit und sie will das jetzt nicht absagen, sie fährt alleine. Und dann ist sie zurückgekommen und hat sie gesagt, und von nun an werde ich öfters alleine fahren. Und sage ich, warum? Sagt sie, ich war nie alleine, auch in einer Stadt wie Amsterdam. Sie sagt, du hast sofort Kontakt zu anderen Leuten. Die Leute sprechen dich an. Wenn du zu zweit bist, wirst du seltener angesprochen. Natürlich gibt es Leute, jeder Reisende ist offen. Aber das hat schon einen Unterschied. Und dieses Alleinsein und auf sich zurückgeworfen zu sein, das hat schon was für sich.
Gab es aber auch, wenn man gerade alleine wandert und auf weiten Strecken vielleicht niemanden trifft, weil die Landschaft so ist und keine Gebäude sind, gab es auch Situationen, wo du
Angst hatte?
Angst vielleicht oder auch Bedenken oder wo dann der Gedanke vielleicht mal kam, ach, wäre ich doch jetzt zu zweit oder jetzt weiß eigentlich niemand, wo ich bin?
Wenn ich so zurückdenke, nie. Also für mich war das, ich hatte nie Angst, auch wenn ich alleine, ich bin, auch wenn ich mal einen Tag ganz alleine ging, ich hatte eigentlich nie Angst. Also es gab keine wilden Tiere, es waren keine bösen Menschen. Ne?
Aber es kann ja zum Beispiel mal die Situation sein, dass man kein Wasser mehr hat, weil...
Das ist mir einmal passiert, eben, da war auch sehr, sehr heiß und ich bin eine Strecke gegangen und habe irgendwie wenig Wasser mitgehabt. Und auf einmal ist ein junger Bursch, geht ein junger Bursch neben mir, der war unterwegs mit drei anderen Kollegen, die haben sich aber abgesetzt und wir sind da alleine losmarschiert. Und ich habe wirklich dann kein Wasser gehabt und der hat mir sein Wasser gegeben. Also man muss sich das vorstellen. Mhm. Oder es ist in Ers-sur-la-Tour, das war eine Herberge, da bin ich etwas früher angekommen und da hat mich diese Frau, die das über hatte, hat mich eben in das Haus geführt, da waren halt die Betten, die Zimmer drinnen und so. Und dann hat sie mich in ein Badezimmer geführt und hat gesagt, und hier sind die Badetücher. Und das, ich habe das dort empfunden, das ist der pure Luxus. Natürlich hatte ich ein Handtuch mit, aber das war so wie ein Geschirrhangerl, so groß. Und dort hatte ich ein Badetuch. Und da habe ich gedacht, wie wahnsinnig ist das, dass ich ein Badetuch als Luxus empfinde. Aber dieses Empfinden, das muss man sich, ich weiß nicht, ich will nicht sagen, erarbeiten. Aber das war einer der tollsten Gefühle, die man haben kann. Man glaubt das nicht, aber das ist so.
Und hast du, also was ja auch, wenn man... Glaube ich, jeder, auch wenn man sich nicht für den Jakobsweg interessiert, hat es ja jetzt schon mitbekommen durch die Bücher, Filme, Podcasts, ja, was auch immer. Da gibt es ja Unterschiede. Also es gibt ja die Leute, die im Zelt schlafen oder draußen schlafen, bivakieren. Dann gibt es die Leute, die in Herbergen schlafen. Und dann gibt es die, die sagen, na, unter einem 3-4-Stern-Hotel tue ich es nicht.
Es gibt natürlich die 3-Stern-Wanderer oder 4-Stern-Wanderer, was natürlich... Das sind immer so Begebenheiten. Ich hatte zum Beispiel Gäste in meinem Büro, die haben die erste Jakobstour per Rad gemacht und über Studiosusreisen gebucht. Und Studiosusreisen war ein Veranstalter, der in der 4-Stern-Kategorie seine Leute untergebracht hat. Und die sind dann zurückgekommen und haben gesagt, ja, die Tour war sehr schön. Das Gepäck ist natürlich von Hotel zu Hotel transportiert worden. Aber sie hat, also die Kundin hat mir gesagt, hat sie gesagt, irgendwie ist es so komisch, man geht da den ganzen Tag in der Natur, ist irgendwie verschwitzt. Natürlich hat man dann ein Bad im Hotel und am Abend sitzt man in Abendkleidung und so bei einer Tafel. Sie sagt, das ist so ein krasser Unterschied, das kann man fast nicht nehmen. Ne? Ja. Und die zwei, das war ein Ehepaar, die haben dann die Tour, also 2 Jahre später, zu Fuß gemacht und sind den Jakobsweg zu Fuß gegangen. Und dann habe ich sie gefragt, wie sie zurückgekommen sind. Und sie hat gesagt, du, ich habe überall geschlafen. Ich habe in Herbergen, in Klöster, ich habe sogar in einer Garage geschlafen, aber es war einfach nur toll. Und das ist schon auch etwas, das Schöne am Jakobsweg, meine ich, oder an einem Pilgerweg wahrscheinlich ist es so, dass man halt am Abend, wenn man in der Herberge ist, und es gibt hier viel Privatherbergen, es gibt viel Klöster, die also bereit sind, Leute aufzunehmen, und das Schöne ist einfach die Gemeinschaft, am Abend zusammenzusitzen und da jeder erzählt etwas und alles ist eigentlich unverbindlich. Die erzählen von ihrem Leben, von wo sie kommen Und dann, man geht am nächsten Tag ein Stück weit und irgendwann in Santiago triffst du die dann alle. Die fallen dir dann alle um den Hals, weil das Ziel ist geschafft.
Und wann war das dann bei dir so weit, dass du das Ziel, also Santiago, erreicht hast?
Das habe ich dann mit der Irmi erreicht zusammen. Ah, okay. Das war sehr schön.
Also nach der dritten Etappe
nach quasi. Der dritten Etappe. War natürlich sehr schön, aber ich habe das nicht so als... Ja, ich habe... Für mich ist es eher dieses Weitwandern, dieses Loslassen, diese Gelassenheit zu wandern. Dass man sagt, ich bin länger als 3 Tage unterwegs, ich bin auf mich zurückgeworfen, ich muss mit der Natur zurechtkommen oder mit den Umständen, egal wie. Ne? Und ich muss sagen, ich habe also meine erste Tour, ich habe ja nicht sehr, sehr gute Erfahrungen in meiner Reisezeit gehabt mit Franzosen, also wenn man da Deutsch gesprochen hat, haben sie die oft umgedreht und sind weggegangen und das war am Jakobsweg überhaupt nicht der Fall. Also die jungen Leute haben sowieso geholfen und die sprechen auch schon ja, Englisch teilweise. Und die älteren Leute, also man geht ja eigentlich den Jakobsweg ja, der führt ja mehr in die Berggegend oder in Bergdörfer oder alles halt im ländlichen Bereich, ne? Eher im ländlichen Bereich. Und da ist es schon so, dass man eben die Einheimischen trifft. Und ich habe nie erlebt, Franzosen, die haben so lange mit mir gesprochen, bis sie das Gefühl gehabt haben, ich verstehe sie jetzt. Ne? Mhm. Es hat sich keiner umgedreht und ist weggegangen. Also das... Ich war so überrascht, das ist natürlich auch ein tolles Empfinden, ne? Dass man das Gefühl hat, man ist doch willkommen. Ne? Mhm. Wie gesagt, auf dem Jakobsweg und ich bin überzeugt, auf jedem Pilgerweg, ich bin auch in Österreich nach Mariazell gepilgert, die sind immer behilflich. Natürlich hat der Jakobsweg den Vorteil, dass eben auch die Nächtigung in vielen Klöstern ist, was ich sehr, sehr gerne mochte, weil das ist so eine eigene Stimmung. Das ist so unterschiedlich. Im Kloster wird entweder gekocht von Freiwilligen, die dort mehr oder weniger arbeiten und man setzt sich zusammen. Aber es ist halt dann natürlich schon, dass ja jeder zusammenhilft beim Abwasch. Da ist halt alle Nationen beieinander. Oder oft hat es einmal nur eine Klostersuppe gegeben und jeder Pilger hat eben das gekauft, was er gerne isst und hat es einfach am Tisch hingestellt und das war einfach herrlich. Mhm. Man hat da 8, 10 Nationen und das geht da kreuz und quer. Man probiert alles, man tauscht alles aus. Also das ist ganz was Tolles. Und alles ist irgendwie unverbindlich. Also es ist nichts, was an Pflicht und Müssen und das musst du und das oder das kannst du nicht, das fällt alles weg. Mhm. Ist wirklich ein schönes Erlebnis. Und ich muss ehrlich sagen, ich möchte das wieder, nicht den Jakobsweg, aber eben weit wandern, egal wie. Das hat schon was für
also
sich.
Bist du nach der letzten Etappe Santiago, gab es dann noch Weitwanderprojekte, sage ich jetzt einmal?
Ja, die sind immer noch im Kopf.
Okay.
Aber ich möchte schon.
Aber eines bist du ergangen, oder? Von der Schweiz weg.
Ja, genau. Ich habe ja dann noch einmal, weil ich gesagt habe, ich möchte den Jakobsweg eigentlich von Österreich durchmachen. Das heißt, ich hatte ihn jetzt von Le Puy bis Santiago. Und dann habe ich gedacht, so, und jetzt mache ich von Schweiz bis Le Puy. Das heißt... Die östliche Hälfte von Frankreich. Und da hatte ich das Glück, dass ich mit einer Reisegruppe ins Wallis gefahren bin. Der Bus ist von uns hier weggegangen und wir haben unten eine Besichtigungstour gemacht, die Berge rundherum, Mont Blanc und. Und nach einer Woche ist der Bus zurück und ich bin von Genf zu Fius nach Le Puy gegangen. Mhm. Und diese Strecke ist eigentlich einmal nicht so gut besucht. Also da trifft man sehr wenig Leute, aber man trifft Leute. Und im Nachhinein muss ich sagen, ist mir eigentlich bewusst worden, was der Jakobsweg, warum man den geht. Das ist mir eigentlich erst auf dieser Strecke bewusst worden oder vielleicht danach. Und zwar deshalb, ich habe ziemlich den ersten Tag war ich ganz alleine. Den zweiten Tag bin ich in eine Herberge gekommen, da war ein Franzose, der hat nur gequasselt und noch ein Mann war da drinnen und der hat überhaupt nicht gesprochen. Und am nächsten Tag, und ich dachte, naja, das ist halt auch ein Franzose, vorgestellt hat er sich nicht, der war einfach nur ruhig, nicht? Und am nächsten Tag geht er los und auf einmal sagt er dann, kannst mit mir Deutsch reden. Ich bin aus Regensburg. Ne? Ja, toll. Ne? Dann habe ich ihn gefragt, sage, kann ich mit dir mitgehen? Sagt er, ja, kannst du schon, aber ich bin ein schweigsamer Wanderer. Sage, das macht mir nichts. Ich rede auch nicht viel. Ne? Aber am Ende, also hingehend zu Le Puy, hat er mir seinen ganzen Lebenslauf erzählt, von sich aus. Mhm. Und da ist mir eigentlich dann im Nachhinein bewusst worden, das ist es, was den Jakobsweg ausmacht. Dass ein jeder, ich bin dann natürlich nebenher gegangen, ich habe mir das angehört. Ich konnte nicht sagen, ja, das ist richtig oder da hast du gut getan oder hast du dir das überlegt? Das konnte ich nicht. Ich kannte ja seine Situation nicht, sondern ich habe einfach nur zugehört. Und ihm war es einfach ein Bedürfnis zu reden und das loszuwerden. Ich habe nirgends so viele Männer zum Beispiel kennengelernt, zwischen 40 und 50, die an einem Scheideweg stehen. Die haben, da war immer, wenn man zu reden gekommen ist, war es immer so, ja, ich habe meinen Job verloren, meine Ehe ist kaputt, etc. Die sind einfach angestanden, die haben nicht gewusst, was sie. Und das sich auf den Weg zu machen und sagen, ich gehe jetzt, egal, es muss nicht Santiago sein, ich gehe jetzt einmal 3 Wochen nur für mich und kriege den Kopf frei. Mhm. Und das ist das Geheimnis, mein Geheimnis, denke ich. Weil viele erwarten die große Erleuchtung und was weiß ich, was alles. Das ist es ja nicht. Nicht? Also erwarten tut man sich nichts. Aber das ist so das Geheimnis. Man ist auf sich zurückgeworfen. Und wenn man dann natürlich das Glück hat, dass man das alles loswerden kann, die Gelassenheit in die Natur hinauszugehen und irgendwo anzukommen, das ist ganz schön.
Und jetzt fehlt quasi noch das Stück von Österreich in die Schweiz.
Ja, ich hätte durch die Schweiz gehen können, aber damals ist mir eine andere Tour dazwischen gekommen, wieder eine Betreuungstour und da wäre ich mit 2 ehemalige Arbeitskollegen gegangen, aber das habe ich dann nicht geschafft. Also vom Jakobsweg weg von Österreich fehlt mir wirklich Österreich und die Schweiz. Mhm. Also vielleicht mache ich das noch. Die Schweiz ist natürlich sehr teuer, die haben halt nicht diese Unterkunftsmöglichkeiten, schon Unterkunftsmöglichkeiten, aber da ist man der Überlegung, ob man sich nicht eine Reise in die Karibik bucht, weil das Geld gibt man dort schon aus. Und ob das so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Oder man geht mit dem Zelt.
Das geht natürlich.
Ja. Aber es ist schon so, dass ich es wieder, den Franziskusweg zum Beispiel, ich würde ihn gern von Florenz bis Rom runtergehen. Das ist auch, hat ziemlich viel Höhenmeter, man muss schon ein bisschen Kondition haben. Aber es ist halt so schön, wir sind also auf der Strecke mal in einem Garten, in einem Feng Shui-Garten gesessen, in einer Herberge bei der Marie. Und da sind wir gesessen und haben gesagt, wir haben keinen Fernsehen, wir haben keine Zeitung, wir haben keine Nachrichten und wir leben trotzdem. Und das ist das Schöne. Mit wenig materiellem glücklich sein.
Das ist ein schöner Satz. Ich habe am Ende immer einen Wordrap. Das heißt, ich stelle dir eine Frage und du sagst das Erste, was dir in den Sinn kommt.
Aha, ja.
Bed oder Breakfast?
Breakfast.
Dschungel oder Wüste?
Dschungel.
See oder Meer?
Meer.
Camping-Van oder Fünf-Sterne-Hotel?
Ja, Camping-Van.
Alleinsein bedeutet für mich?
Auf sich zurückgeworfen zu sein, mit sich selber fertig zu werden. Man muss sich selber aushalten. Und das habe ich, glaube ich, schon gelernt.
Und einsam sein bedeutet für mich?
Ich bin nicht einsam. Bin vielleicht allein, aber einsam bin ich nicht.
Drei Dinge, die überall hin mit müssen.
Drei Dinge. Meine Zahnpasta natürlich. Zahnbürstel. Was sonst? Wüsste ich eigentlich nicht.
Brauchst nichts mehr. Vom Jakobsweg.
Ja.
Asketisch.
Ja. Gute Schuhe, das ist ganz wichtig, gute Schuhe und vielleicht einen Regenschutz. Ich habe allerdings meinen Regenschutz durch ganz Frankreich und Spanien geschleppt und ich hatte einen halben Tag Regenwetter. Und naja, das ist vielleicht gut, aber mein Regenschutz hat eigentlich nicht viel vom Jakobsweg gesehen.
Was ich jemandem raten würde, der noch nie allein gereist ist?
In kleinen Etappen anfangen. Einfach nur sagen einmal, ich gehe einen Tag alleine und schau, was das mit mir macht. Was sehe ich? Blumen am Meer. Ich habe immer so eine Freude gehabt. Natürlich auch am Jakobsweg war es so, dass ich oft einmal, dass ich mich vergangen bin, dass ich auf einmal kein Zeichen mehr gesehen habe. Dann habe ich gedacht, naja, okay, dann habe ich wieder ein schönes Blümchen gesehen oder Schmetterlinge, blaue Schmetterlinge. Und da habe ich mir gewusst, die Schmetterlinge, die wissen genau, wo ich hin muss. Man bildet sich das vielleicht ein, ich weiß es nicht, aber man sieht das dann. Und wenn man natürlich in Gesellschaft ist, siehst halt so vieles nicht. Ne?
Mhm. Na, dann wünsche ich dir zum Abschluss noch ganz viele Schmetterlinge auf deinem Weg, damit ja, du immer den Weg findest.
Die blauen Schmetterlinge, bitte sehr.
Die blauen. Danke fürs Gespräch.
Gerne.
Also falls ihr jetzt Lust auf Wandern bekommen habt, dann solltet ihr auf jeden Fall die nächste Folge nicht verpassen. Mehr wird dazu aber jetzt noch nicht verraten. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar auf Instagram dalässt oder auch gerne ein E-Mail schickt an onewords@gmx.net. Und falls euch der Podcast gefällt, lasst mir doch bitte eine Bewertung da, zum Beispiel auf Spotify, und erzählt euren Freunden und Bekannten davon. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge und schaut auch in 2 Wochen wieder vorbei, wenn es wieder heißt, hört nicht auf das, was wir sagen, geht und seht nach.